Ein herzliches Grüß Gott aus dem Tagungshaus Regina Pazis in Lautkirch, sagt Ihnen Doris Frey. Schön, dass Sie mit dabei sind bei diesem ersten Vortrag unserer Heilungsexerzitien mit dem Titel Heilung durch Versöhnung. Sie sind herzlich eingeladen, die nächsten 4 Tage mit uns hier im Tagungshaus und Sie im Radio die Heilungsexerzitien mitzumachen. Unser Exerzitienleiter in diesen Tagen ist Pater Hubertus Freiberg. Herzliche Einladung, wie gesagt, jetzt zum ersten Vortrag.
Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm.
Liebe Brüder und Schwestern, liebe Zuhörer von Radio Horeb, ein herzliches Grüß Gott an diesem Exerzitienvormittag. Die Sonne scheint immer wieder zwischen den Regenwolken. Und es ist vielleicht auch für uns ein Zeichen hier im geistlichen Zentrum Ort heilender Begegnung im Haus Regina Pazis in Lautkirch, dass unser Leben nicht immer Sonnenschein sein kann. Und der Regen ist auch notwendig. Und so gibt es eigentlich gar kein schlechtes Wetter, außer wenn es vielleicht ein bisschen zu intensiv ist. Und wenn wir uns Gedanken machen zur Heilung durch Versöhnung, da sehen wir, dass wir manches Gewitter in unserem Leben erlebt haben, dass wir in manchen Dingen belastet sind und diesen Ballast mit uns herumtragen, weil wir unversöhnt sind, weil wir es gar nicht merken, dass wir etwas nachtragen. Und so lade ich Sie ein, heute zuerst einmal zu fragen, wer bin ich eigentlich? Sie kennen vielleicht Diskussionen oder Erlebnisse, wo Sie sich eigentlich fragen, wer bin ich eigentlich? Muss ich das mir gefallen lassen? Da meinen wir aber meistens, dass wir uns zu kurz gekommen fühlen und was fällt dem ein, mich so klein zu machen? Aber was fällt dir ein, dass du dich selber oft so klein machst? Und das ist ja sicherlich erstmal auch eine Erfahrung, die wir haben, dass wir häufig auch in einer mangelnden Wertschätzung über uns selbst denken. Aus unterschiedlichsten Gründen, sei es Erfahrung, sei es Erziehung, sei es eigene Vorstellungen, sei es eigener hoher Maßstab. Es gibt ganz viele Dinge, wo wir uns fragen können, bin ich eigentlich mit mir auch in der Wahrheit oder versuche ich, irgendwelche Rollen zu spielen? Mache ich irgendetwas, dass ich ganz anders bin, als ich es mir vorstelle? Eine kleine Geschichte mag das erläutern. Vor vielen Jahren habe ich eine Dame gesprochen kurz vor ihrer silbernen Hochzeit und sie sagte mir damals, sie bete jeden Tag darum, seit über 25 Jahren, jeden Tag darum, dass ihr Mann nicht merke, wie sie wirklich ist. Dass ihr Mann nicht merke, wie sie wirklich ist. Diese Frau hat also eine so schlechte Selbstdarstellung, dass sie gedacht hat, ich muss eine andere Rolle spielen, die dann mein Mann lieben könnte. Und der würde vielleicht diese Rolle mehr lieben als mich, so wie ich echt bin. Eine schreckliche Vorstellung für mich, eine Beziehung so lange so zu leben, in dieser Täuschung. Und so müssen wir auch manchmal sagen, wenn wir sagen, du hast mich aber enttäuscht, dann müssen wir eigentlich sagen, danke, dass du mir eine Täuschung weggenommen hast. Weil ich täusche mich und jetzt hilfst du mir, aus dieser Unwahrheit in die Wahrheit zu kommen. Und da merken wir, wir sind manchmal so in verschiedenen Rollen drin. Und das wäre zum Beispiel auch eine Überlegung für diese Zeit jetzt heute Nachmittag und bis dahin auch. Und auch für Sie, liebe Zuhörer am Radio, wenn Sie sich da Zeit nehmen können, zu fragen, welche Rollen lebe ich eigentlich? Können Sie sich auch auf ein Blatt Papier zeichnen, sich in die Mitte und dann können Sie hinschreiben, Tochter, Vater, Tante, Arbeitskollegin, Nachbarin, Freundin, was Ihnen da noch alles an verschiedenen Rollen erst einmal, in die wir gestellt sind, auch unterschiedliche Beziehungen, um dann zu schauen, wo bin ich eigentlich am echtesten? Und warum habe ich vielleicht die eine oder andere Rolle, wo ich ganz unecht bin? Und will ich das? Möchte ich das? Aber wer bist du eigentlich? Diese Frage können wir uns in der Tat nochmal stellen. Und da können wir uns fragen, am Anfang, nach unserer Geburt, sind alle Exerzitanten, die hier im Raum sind, getauft worden? Bei den Zuhörern sind vielleicht auch manche dabei, die nicht getauft sind. Was passiert in der Taufe? In der Taufe sagen wir, wenn Jesus sagt, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, was ja ein Auftrag Jesu an uns ist, dann geschieht, dass Christus in diesen Getauften einzieht und somit der Leib dieses Menschen Tempel des Heiligen Geistes ist. Es wird sehr schön deutlich bei der Beerdigung, wenn der Priester mit dem Weihrauch um den Sarg herumschreitet, um diesen Tempel des Heiligen Geistes ein letztes Mal zu ehren. Und Sie erleben es in der festlichen Messen und Gottesdiensten, da werden die Gläubigen mit dem Weihrauch inzensiert zum Zeichen, auch in dir ist Christus gegenwärtig. Du bist also nicht einfach Biologie, die in diese Welt hineingefallen ist und die Biologie muss sich jetzt ertragen, bis sie halt wieder zerfällt, sondern du bist Abbild Gottes, auf ihn hin geschaffen, wie wir es heute Morgen in der Heiligen Messe auch gehört haben. Also du bist nicht jetzt nur Abbild von Papa und Mama oder ganz die Oma oder typisch diese Familie, die waren immer schon so, da brauchen wir jetzt gar nichts dabei, die sind ja immer so. Nein, sondern du bist auch auf Christus hin geschaffen, durch ihn und er ist in dir. Das wäre auch ein Gedanken, zu sagen, glaube ich, dass das möglich ist, dass Gott sich so klein macht, dass er sich für mich interessiert oder dass er sogar bei mir es aushält. Wir haben ja häufig Situationen, da halten wir es ja nicht mit uns selber aus. Darum können ja Menschen häufig Stille nicht ertragen und machen dann irgendwelche Aktionen, da muss ja ständig was laufen, dass bei denen das möglich ist, dass diese Ablenkung passiert. Die brauchen also eine ganze Reihe von Medien auch, die uns dann am Laufen halten und nicht, dass wir diese Erfahrung machen, ich kann es mit mir aushalten. Und so sind wir eben auch gefragt, wie kann es Gott mit mir aushalten? Wie kann es passieren, dass Gott tatsächlich mich, Waltraud oder mich Berthold oder Hiltrud oder wie auch immer, dass der mich mag, dass der bei mir ist. Das ist ja unglaublich. Und wenn wir in Süddeutschland und auch in Österreich und in manchen Regionen der Schweiz einander Grüß Gott sagen, glaube ich, dass dieses Grüß Gott eigentlich ein Zuruf ist, dass wir zuerst der Realität von dir Achtung schenken, nämlich dass Christus in dir lebendig ist. Und wir dann sagen, Frau Meier oder Frau Müller, schön, dass Sie da sind. Und wenn wir uns das wieder bewusster machen, dass wir zuerst im anderen den Herrn suchen, dann können wir eigentlich in diesen fröhlichen Lobgesang von Elisabeth und Maria eintreten im Lukas-Evangelium, die nicht zusammenkommen und jammern und sagen, meine Güte, stell mal vor, was mir wieder passiert ist, da kam ein Engel und jetzt habe ich auch noch ein Kind unehelich, das glaubt mir ja kein Mensch und es soll auch noch Gott sein. Also wer glaubt mir denn das? Das ist ja furchtbar. Und die andere sagt, na, was mir passiert ist, bin ja eine alte Schachtel und du hast denkt out leid und so. Das wäre sehr häufig eine Begrüßungsszene, wie wir es nicht selten in unserem Alltag leben. Und diese beiden sagen einander, wie kommt es, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Und Maria singt dieses unglaublich schöne Lied, meine Seele preist die Größe des Herrn, mein Geist jubelt in Gott, meinem Retter. Und die Kirche hat es so schön gefunden, dass sie es jeden Abend in der Vesper singt und betet. Unglaublich. Einander zu begegnen und Christus einander zu bringen, das ist ja unsere Tatsache. Ich empfehle manchmal ein bisschen boshaft, ich gebe es zu, wenn ich in Gebetskreise eingeladen werde, um auch da mal Impulse zu geben, da sage ich manchmal, begrüßt euch doch mal die nächsten paar Male, indem jeder vor dem anderen eine Kniebeuge macht und Christus im anderen ehrt. Ich habe nichts gegen Umarmung, das ist alles wunderbar, aber häufig auch eine Täuschung und häufig auch nicht ganz wirklich ehrlich gemeint. Wenn wir aber Christus im anderen grüßen und zutrauen, dass im anderen und vielleicht noch der fast schwierigere Weg zutrauen, dass Christus tatsächlich in mir sein soll, ja, dann haben wir plötzlich eine ganz andere Ebene. Dann ist es für mich nicht so wichtig, ob jetzt die Gebetskreisleiterin schon wieder dieses oder jenes gemacht hat oder ich dieses Mal das nicht tun durfte oder die anderen schon wieder mehr geredet haben als ich oder all diese Dinge, die ja leicht passieren können. Also zu glauben, dass in meiner Taufe Christus tatsächlich in mir eingezogen ist. Und darum ist es, glaube ich, gut, wenn Sie auch immer wieder versuchen, die Tauferneuerung ganz bewusst zu machen. Das ist ja das, was, wenn wir in die Kirche hineintreten und das Weihwasser nehmen, ist das ja keine rituelle Waschung. Das könnte auch ein Zeichen dafür sein, der Entsühnung, Herr, entsühne mich. Aber es ist in erster Linie, ich bejahe die Taufgnade, die du mir geschenkt hast. Wenn wir also dieses im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dieses Zeichen mit dem Weihwasser machen, dann sage ich, ja, ich glaube. Daher ist es schade, dass dieser Ritus des sonntäglichen Asperges, des Weihwasser-Aussprengens in der Liturgie fast kaum mehr vorkommt, obwohl es noch vorgesehen ist, weil es auch uns nochmal bewusst macht, hier treffen sich Getaufte. Und da ist keiner besser als der andere oder weniger oder mehr, sondern hier sind alle durch die Taufe eins und untereinander nicht besser als der andere, wie schon gesagt. Sie können auch im Gotteslob und vermutlich im neuen Gotteslob, was ja ab Herbst uns dann bereitet wird, gibt es auch Gebete zur Erneuerung der Taufgnade. Genauso wieder wie zur Firmgnade. Auch dieses wäre die Abrundung, sage ich mal, unserer Bejahung des Glaubens, dass Christus im Heiligen Geist bei uns gegenwärtig ist. Manchmal ist es auch, sage ich jetzt doch gerade, weil wir beim Weihwasser sind, wenn Sie mal bei Beerdigungen sind und dann sehen, was Menschen mit dem Weihwasserpinsel über dem Grab tun, da würde ich gerne immer mit dem Mikrofon dahinter stehen und sagen, was haben Sie da gerade gemacht? Weil ich befürchte, dass nicht wenige einfach da irgendwie ein bisschen Pille-Palle machen, irgendso tröpfeln und dann gehen Sie weiter. Ja. Aber auch da in diesem Segensgestus des Weihwasser-Austeilens, auch wenn Sie sonst aufs Grab gehen, bitten wir den Herrn unter anderem ganz bewusst, lass ihn in dieser Taufgnade mit dir auferstehen. Ja. Das ist also ein Gebetsruf, dass dieser Mensch durch die Erlösung Jesu Christi am Kreuz und seiner Auferstehung auch dort hineingenommen wird. Und somit wirklich ein wichtiger Aspekt des Dabeiseins am Friedhof ist, das für ihn und mit ihm Betens. Ja. Also wenn Sie sich das merken, wenn Sie auch sonst im Haus Weihwasser aussprengen, dann immer mit dieser Vollmacht Jesu Christi, dass auch da alles, was nicht zur Ehre Gottes beiträgt, dass das aus diesem Raum, von diesem Menschen, von diesem Gegenstand weggenommen wird. Das ist auch das Gebet, wenn wir zum Beispiel das Auto segnen oder sonst etwas tun. Glauben wir jetzt, dass so wirklich wir ganz in Ordnung von Gott gedacht sind? Da gibt es, Sie kennen ihn vermutlich alle, den schönen Psalm 139, ein ganz beliebtes Bußaufgabe von mir, diesen Psalm teilweise zu beten, am besten ab und manche Stellen auswendig zu lernen. Und da heißt die Überschrift in meiner Übersetzung: Huldigung an den Allwissenden. Und dann schreibt im Vers 13 der Schreiber diese fast verrückten Worte, 13 und 14, denn du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Da könnte man jetzt sehr viel zur Bioethik sagen, das würde aber unsere Exerzitien sprengen. Aber auch da zu wissen, es gibt kein Kind auf dieser Welt, was jemals geboren worden ist oder gezeugt worden ist, was nicht von Gott im Mutterschoß geformt worden ist. Und das ist auch der Grund, warum wir keinerlei Recht haben, Gott ins Handwerk zu pfuschen, indem wir den Mutterschoß als den gefährlichsten Ort dieser Welt mittlerweile haben. Da ist in Syrien es gerade noch locker zu leben, wenn Sie überlegen, wie viele hunderttausend Menschen da in der Welt umkommen. Und dann kommt dieser beeindruckende Satz: Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Ich glaube, dass wir wirklich staunen werden, wenn wir diesen Satz ernst nehmen können. Weil das ist ja wirklich erstaunlich. Ja? Wenn wir morgens vor dem Spiegel stehen oder sonst irgendwelche Malessen haben und dann auch noch von irgendjemand traurig gemacht worden sind, dann zu sagen, also du hast mich echt gut gemacht, bin zufrieden mit dir, Herr. Ich danke dir, dass du mich wunderbar geschaffen hast. Pah. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörer, wenn wir das uns bewusst machen, dass der Herr keine Fehler macht, dann sind sie nicht falsch gewickelt. Du machst manche Sachen falsch und manche Sachen könnten besser sein. Logisch, ich könnte Ihnen viele Sachen aufzählen, was ich besser machen könnte. aber trotzdem bist du gut. Der heilige Augustinus, ich habe es heute Morgen ja in der Predigt schon gesagt, sagt ja, die Sünde hassen, den Sünder lieben. Die Sünde hassen, den Sünder lieben. Das bedeutet, wir sind eingeladen, gerade durch diesen Vers, diesen Psalm, auch das einzuüben, ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Sie könnten diesen Merksatz auch vereinfachen, indem Sie sagen, danke Herr, dass du mich gut geschaffen hast. Für den ersten Schritt. Wir wollen es ja nicht gleich übertreiben. Ja, aber diesen Satz können Sie sich an den Spiegel schreiben, Sie können sich Zettelchen ins Auto kleben, an die Haustüre, an welche Sachen. Es hilft manchmal, solche Merkzettel, ja, ich weiß jetzt nicht, wie diese gelben Dinger heißen, aber also Merkzettel sich irgendwo hinzuhaben und sagen, das ist meine Wirklichkeit, das ist meine Realität. Gott hat mich gut geschaffen. Ich bin auf ihn hin geschaffen. Und dann hören wir schon im ersten Buch der Heiligen Schrift, dass wir Abbild Gottes sind. Da können wir natürlich sagen, naja, also wenn ich jetzt Abbild Gottes bin, was kann denn dann einer von mir sehen oder an mir sehen von Gott? Ist denn das möglich, dass mich jemand betrachtet und dadurch etwas von Gott lernen könnte? Also einen ganz interessanten Weg, auf den wir uns da einlassen. Ich bin Abbild Gottes und gut geschaffen. Und jetzt bin ich überzeugt davon, es würde mich fast wundern, wenn es nicht so wäre bei Ihnen, ist bei mir auch so, ich gebe es zu, dass wir natürlich, wenn wir eine Liste schreiben würden oder ein Spiel machen, mache ich mit Firmlingen manchmal. Es gibt ein Blatt Papier, linke Seite, rechte Seite, schreib drauf gute Sachen über dich, schlechte Sachen über dich. Du hast eine Minute Zeit. Dann ist meistens die Latte auf der Seite der schlechten Sachen relativ groß und schnell ausgefüllt. Und auf der Seite der guten Dinge stockt es häufig schon beim ersten Satz. Weil ich weiß, mein Bauch ist viel zu dick, mir sind die Haare ausgefallen, ich bin krank, ich kann nicht dieses, ich kann nicht jenes, ich bin nicht großartig, weil andere sind viel schöner als ich, andere können besser singen als ich, der andere können besser reden als ich. Also ich kenne ganz viele Menschen, die alles viel besser machen können als ich. Ja, wo kann ich denn da sagen, du hast mich gut geschaffen? Und doch dürfen wir wissen, mein Gutsein ist Anteil haben an der Gegenwart Gottes, denn er ist gut. Sein göttliches Sein ist gut. Und alles Sein, was er geschaffen hat, ist gut. Das ist jetzt ein bisschen philosophisch, aber trotzdem dürfen wir wissen, das ist erstmals gut. Um es zu verstehen, mache ich, weil das Wetter uns ja gerade auch schöne Kapriolen schlägt, ein Zeichen. Wir sagen, also jetzt scheint ja überhaupt keine Sonne. Gibt es die Sonne überhaupt? Ich sehe ja gar nichts. Und dann könnten wir, wenn wir mit unserer Theorie, wie wir mit uns umgehen, sagen, die Sonne gibt es nicht. Ich sehe nur schwarze Wolken, ich sehe Regen, ich sehe helle Wolken, aber Sonne gibt es nicht. Und da merken wir, dass das unsinnig ist, weil natürlich gibt es die Sonne. Und die Wolken schieben sich vor die Sonne, sodass wir sie nicht sehen. Aber die Realität der Gegenwart der Sonne ist trotzdem da. Die Sonne gibt's. Und wenn wir dann immer mehr über die Sonne wissen, dann wissen wir auch, dass trotz dieser Wolken das Licht ja da ist. Wir sehen jetzt einander. Das Licht braucht es auch, um Farbe zu sehen. Und wenn wir das uns bewusst machen, dann glauben wir auch wieder mehr, dass die Sonne da ist. Und so ist es auch mit uns. Wir können nicht uns vorstellen, dass Gott etwas Gutes mit mir im Sinn hat, weil wir häufig eine ganz andere Vorstellung haben, wie unser Leben sein sollte, wie es mir gehen sollte, wie ich aussehen sollte. So, wenn Sie sich vorstellen, heute eine immense Industrie der Schönheitsoperationen, können Sie sich vorstellen, dass das alles Menschen sind, die nicht mit sich zufrieden sind. Sonst würden sie es nicht machen. Und sie meinen darüber, dadurch würden sie schöner, beliebter, angenommener. Ich habe neulich mit einer Frau, die so Mitte 30 ist, die ihr ganzes Leben bis dahin gelitten hat unter ihrer Nase. Und sie dann sagen konnte, die mögen mich nicht wegen meiner Nase und meine Eltern haben mich auch schon immer nicht anders behandelt als die anderen. Und in der Schule der Lehrer war böse zu mir und hätte ich eine andere Nase, wäre das nicht so. Daraufhin ließ sie sich ihre Nase operieren. Jeder von außen hätte die Nase gar nicht besonders gefunden, ganz abgesehen davon. Ja. Sie ließ sich die Nase operieren und ich habe sie dann eine lange Zeit danach wieder getroffen. Ich habe gefragt, ist was anders? Und dann hat sie gesagt, ich fühle mich genauso noch so. Ich fühle mich gerade so wie vorher. Das heißt, kein Mensch hat sie wegen dieser Nase in irgendeiner Form benachteiligt, berücksichtigt. Sondern das war ihre Festlegung, diese Nase ist schuld und wenn ich die Nase ändere, dann ändert sich mein ganzes Leben. Aber dass wir uns ändern sollen und dass wir uns nicht ändern, um zu gefallen, wir brauchen uns nicht ändern, um anzukommen, wir brauchen uns nicht zu ändern, um schöner zu sein. Sondern wenn wir uns ändern als Christen, bedeutet es, dass wir Christus ähnlich werden dürfen, um wie eine Knospe sich immer mehr zu entfalten und zur eigentlichen Schönheit zu kommen. Ja? Die Gebote Gottes sind eigentlich die Schönheitskur Gottes für uns Menschen, dass dort, wo wir diese einhalten, dass wir da zu dem werden, was wir eigentlich sind. Und da müssen wir dann nicht sagen, also die Frau im Sopran neben mir, die singt so viel besser. Also das ist ja ganz schrecklich und da komme ich mir ganz blöde vor. Paulus lädt uns ein, sich daran mitzufreuen und zu sagen, wie schön kann die singen, das ist doch großartig. Schön, dass der Herr das gemacht hat. Und wenn ich vielleicht nur mittelmäßig singe, dann hat der Herr auch damit etwas vor und daher bin ich nicht weniger wert, als die, die schön singt. Ja? Das heißt, solange wir uns an Festlegungen, das und das und das ist alles falsch an mir, festhalten, können wir uns nicht zu dem entwickeln, wie der Herr uns gut geschaffen hat. Vor ein paar Tagen stand wieder ein kleiner Bericht von Stephen Hawking. Ich weiß nicht, ob Sie Stephen Hawking kennen. Das ist ein Physiker, der schon 1964, glaube ich, die Diagnose bekommen hat, der einer Krankheit, die die Muskellähmung herausführt und der schon seit Jahren mittlerweile im Rollstuhl sitzt und nur noch, ich weiß nicht, mit dem Lied, glaube ich, Zeichen gibt, um sich so zu kommunizieren. Und der ist einer der führenden Physiker weltweit und er hat in einem Interview vor langer Zeit schon einmal gesagt, er hätte noch nie Zeit verschwendet dahingehend, dass er drunter jammert, dass es ihm schlecht geht. So, und das hat er auch jetzt in einem Interview Menschen empfohlen, jammert nicht über das, was ihr nicht tun könnt, sondern macht das, was ihr tun könnt. Jammert nicht über das, was ihr nicht tun könnt oder auch nicht habt, sondern macht das, was ihr tun könnt. Da gibt es ja viele schöne Geschichten, die ich jetzt nicht mehr erzähle, aber die kennen Sie zum Teil auch. Aber zu wissen, wenn ich mich nur an den Negativeinteilungen festhalte, und wenn wir jetzt auf Versöhnung kommen, dann ist ja auch diese Frage in diesen nächsten Tagen, was halte ich, was schleppe ich da alles mit mir an großer Last umher? Ja, was habe ich da zu tragen und was nehme ich da mit und bin immer gebeugter dadurch? Und Gott lädt mich ein, mich aufzurichten. Diese Last ihm zu geben, um damit frei zu werden, so dem, wie Gott mich gedacht und geschaffen hat, am ähnlichsten zu werden. Weil das Wunderbare ist ja, Sie müssen ja nicht wie Cliff Richard, Claudia Schiffer oder sonst irgendjemand aussehen oder schauspielerisch tätig sein oder sonst irgendwas, sondern Heinz soll Heinz werden und Friederike soll Friederike werden und nichts anderes. Und das ist doch auch so entspannend für uns. Wir können uns natürlich ausstrecken und so sagen, wenn der das so macht, dann kann ich das auch von ihm zu lernen, dass ich es auch so mache, gerade wie wir es von Stephen Hawkins gehört haben. Aber ich muss nicht eine Rolle versuchen nachzuahmen, um auch so wie der zu sein, sondern du darfst so sein und werden, wie du sein sollst und wie du sein kannst auch, weil diese Rolle, dieses Sein ist kein Äußeres, was dir aufgeladen ist. Genauso wie auch das Geschlecht uns nicht als eine Last aufgeladen ist, sondern es ist auch uns ein anvertrautes Gut, was uns ausmacht. Und das gilt es zu entfalten und daraus zu leben. Der selige John Henry Newman sagt einmal, die meisten Menschen verbrauchen viel mehr Energie, um in die Hölle zu kommen. Mit sehr viel weniger Energie würden sie in den Himmel kommen. Und das finde ich immer auch so einen wichtigen Aspekt. Ja. Gott macht's Leben uns nicht schwer, sondern er macht es uns so, dass wir immer mehr uns selbst entfalten können, in der Weise, wie mein Menschsein als Hubertus gedacht ist. Sodass ich ganz werden kann. Wir sprechen heute gern von ganzheitlich. Ja. Und da sind die Gebote Gottes auch eine Hilfe, dass wir ganzheitlich werden. Ja. Oder ich habe im EWTN-Fernsehen mal eine Sendung gemacht, die 10 Gebote, eine Hilfe zum gelingenden Leben. Ja. Die helfen uns, dass unser Leben gelingen kann. Wenn wir die Regeln des sich gegenseitig Fressens und Übertrumpfens und Zurückweisens und Kleinmachens eingehen, das ist unglaublich anstrengend und bringt uns nicht vorwärts und bringt uns vor allem nicht zu uns selbst. Wenn wir aber aus dieser Vorstellung und diesem Wissen, ich bin ein Kind Gottes, ich bin gut geschaffen und ich bin sein Abbild. Da merken wir auch, was wir für eine unglaubliche Sendung haben. Ja? Wenn jetzt Jesus denkt, durch die Barbara möchte ich in diese Welt hinein mich schenken. Jeder Einzelne von uns auch. Ja? Also wenn er von einem Menschen, von jedem Menschen, aber von jetzt, wir nehmen mal an, von der Barbara, dann wissen wir, dass wir in diesem Menschen, in dieser Person Gott begegnen können. Und da merken wir auch, dass dadurch dort, wo wir in der Verbindung mit Christus leben, er durch uns am meisten wirken kann und unsere Sünde dies am meisten verdunkelt. Jetzt sind wir wieder mit Sonne und Wolken. Der selige Johannes Paul, dessen Reliquie wir dankenswerterweise geschenkt bekommen haben und die hier auch ist und ich dann nachher auch den Segen damit erteilen werde, der schreibt in der Theologie des Leibes, dass der Herr sich bis hinein in die Geschlechtlichkeit ausdrücken möchte und im Geschlechtsakt der Eheleute sich somit gegenseitig sie Christus offenbaren können. Ein unglaublicher Satz, da Da müssen wir nicht die Moraltheologie ändern in dem Sinne, dass wir neue Gebote aufstellen müssen, sondern da müssen wir die Würde des Menschen neu entdecken, auch unserer Leiblichkeit. Gott möchte sich durch dich in dieser Welt ausdrücken. Michaela Heeremann hat ein Buch geschrieben, Kinder zur Freiheit zu erziehen, was ich Erziehenden sehr empfehle auch. Und da beschreibt sie, dass das Kleinkind die ersten Gotteserfahrungen durch die Eltern macht, weil es gewärmt wird, genährt wird, das Leben hat, angeschaut wird, angelächelt wird, Sprache lernt, laufen lernt. All diese, alles, was dieses Kind hat, lernt sie von den Eltern. Und das ist die erste Prägung, das erste Gottesbild, was der Mensch bekommt. Da merken wir es schon leicht. Und wenn wir als Christen ausgesandt sind, und das ist ja unser Auftrag als Christus, von Christus der Welt Kunde zu bringen, dann fragen uns die Menschen, was nach unserer Hoffnung. Warum machst du das so und nicht wie alle anderen? Papst Franziskus hat scheint vor einiger Zeit, ich habe es nur gehört, gesagt, dass jeder Laie aufgerufen ist, hinauszugehen, zu missionieren, zur Not auch mit Worten. Zur Not auch mit Worten. Liebe Zuhörer und liebe Brüder und Schwestern, wenn wir missionieren, meinen wir ja, wir müssen jetzt jedem sagen, du bist eine Flasche, weil du glaubst nicht anständig. Würdest du so glauben wie ich, wärst du prima. Da können Sie es gerade vergessen. Oder wenn die Kirche sich aufmacht, das Vertrauen in die Kirche wieder zu gewinnen, können Sie gerade vergessen. Sondern die Menschen müssen fragen, nach was ist deine Hoffnung? Warum lebst du so anders? Die frühen Christen, die wurden daran erkannt, dass sie einander lieben und die Menschen haben sich gewundert, wie gehen die miteinander um? Und stellen Sie sich mal vor, unsere Pfarrgemeinden würden zu solchen Orten werden. Gebetskreise, Hauskreise, was wir alles haben, Frauengemeinschaften, Ministranten, wären Gruppen, wo die Leute merken, hier ist es gut sein, weil die Menschen auf Christus hin verweisen. Zum Schluss eine kleine Begebenheit, die mich sehr beeindruckt hat von einem Ungarn-Flüchtling, als noch der Eiserne Vorhang war. Der kam als Flüchtling dann zu uns und er sagte uns, auf der Straße konnten sich in Ungarn die Christen erkennen. Dann habe ich gesagt, ja, haben die einen Fisch am Revers oder ein Kreuz? Nein, nein, um Gottes Willen, das ist alles verboten gewesen. An was erkannten sie sich auf der Straße? Weil sie die einzigen waren, die in den Augen eine Hoffnung hatten. Und wenn Sie manchmal hier durch die Stadt gehen oder Ihre Stadt gehen, wäre es mal interessant, ob wir einander an den Augen erkennen würden. Und dann stellen Sie auch fest, wie viele trostlose Augenpaare uns begegnen und die wir alleine lassen, weil wir ihnen nicht Christus bringen, weil wir nicht missionarisch sind, weil wir nette bürgerliche Vereine sind in unseren Pfarreien, die sich sehr schön mit sich selbst beschäftigen, wunderbar, aber kaum Menschen Christus vorleben, so einladend, dass man sagt, Mensch, da muss ich unbedingt dabei sein, bei den Christen muss man dabei sein, das sind tolle Leute. Und nicht zu sagen, also meine Güte, das sind ja auch rührende Menschen, ganz lieb, aber das brauche ich wirklich nicht. Und so lade ich uns ein in diesen Tagen, aus dieser Erfahrung heraus, dass du und ich gut geschaffen sind als Abbild Gottes, uns nur in diesem Spiegel Gottes zu betrachten. Herr, was willst du mir zeigen? Was darf ich durch dich erkennen? Wer bin ich? und was bin ich? Für heute die Zeit zwischendrin. Und liebe Zuhörer, das möchte ich Ihnen auch noch auf den Weg geben, wenn Sie sich tatsächlich auf diese stillen oder Exerzitientage einlassen, dass Sie vielleicht versuchen, mal Fernsehen und sonstige Dinge zurückzuschalten oder auch Ihr Facebook-Account mal ein paar Tage ruhen zu lassen oder Termine, die nicht unbedingt notwendig sind in dieser Zeit, dass Sie die einfach mal sagen, ich gönne mir mal ein paar Tage, wo ich all das mal außen vor lasse und vielleicht ruhig auch Zeit nehme, diesen Psalm 139 zu betrachten oder zu sagen, danke Gott, dass du mich gut geschaffen hast, oder zu sagen, du bist in der Taufe zu mir, ich bin Tempel des Heiligen Geistes. So ermutige ich Sie also zu Hause und euch hier, diese Zeit zu nutzen, euch nicht andersweitig stark ablenken zu lassen oder selber zu abzulenken, sondern immer wieder zu sagen, danke Jesus, dass du mich gut geschaffen hast. Jesus, göttlicher Heiland, ich danke dir, dass du uns gut geschaffen hast. Auf die Fürsprache des seligen Johannes Pauls, dessen Reliquie wir hier verehren dürfen, danken wir dir, dass wir als Menschen einander dich bringen dürfen. Und so segne euch am Radio und hier der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.